Deutschlandfunk, Lebenszeit.
An diesem Freitagvormittag mit Sören Brinkmann. Guten Tag. So unterschiedlich und vielfältig die Menschen, so sind das auch die Berufe, in denen die Menschen tätig sind. Wer besonders gerne im Rampenlicht steht, dürfte sich auf der Bühne wohlfühlen. Wer etwas Zupackendes braucht, geht ins Handwerk. Wer gerne in Kontakt mit anderen steht, der könnte vielleicht eine Erfüllung finden beim Kellnern oder ist glücklich als Verkäufer oder Lehrerin. Wer verschlossener ist, arbeitet wohl lieber allein im Büro oder brütet als Wissenschaftlerin über Büchern. Im Idealfall macht man aber einen Beruf nicht nur, um Geld zu verdienen, um Prestige zu gewinnen oder eine Karriere zu starten, sondern auch, um Erfüllung zu finden. Manche sprechen sogar von Berufung und solche Menschen möchten wir heute zu Wort kommen lassen. Wir fragen, wie lässt sich Berufung überhaupt definieren? Welcher Beruf passt genau zu mir? Und wie kann ich Berufung im Beruf für mich finden? Was ist Ihre Vorstellung von Berufung und Arbeit? Reichlich Fragen, wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Jenseits von Karriere und Verdienst, wenn der Beruf Berufung ist. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und die folgenden Gäste möchte ich Ihnen vorstellen. Claudia Harzer ist Professorin für psychologische Diagnostik an der Medical School in Hamburg, beschäftigt sich unter anderem mit Charaktereigenschaften im Arbeitsleben. Guten Tag, Frau Harzer.
Guten Tag, Herr Brinkmann.
Philipp Stab, Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Auch Ihnen einen guten Tag.
Hallo.
Und zugeschaltet jetzt ist mir auch Pfarrer Heiko Markwarzen, katholischer Priester in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Guten Tag, Herr Markwarzen.
Guten Tag.
Wenn wir über Berufung sprechen, da bin ich wahrscheinlich bei Ihnen als katholischer Priester gleich genau richtig. Wer hat Sie berufen?
Also bei mir ist das ja die Wurzel meines Berufs, dass ich für mich entdeckt habe, dass Gott mich in diesen Beruf berufen hat, dass ich mir das in dem Sinne zwar ausgesucht habe und mich dazu entschieden habe, aber dass dieser Ruf vorher an mich ergangen ist, dass ich das machen soll, dass das quasi Gottes Plan für mich und mein Leben ist.
Und empfinden Sie das so, dass es wirklich da eben eine Stimme gab, die Sie in diesen Beruf hineingeführt hat?
Also wenn ich überlege, dass ich den Beruf eigentlich aus meiner eigenen Lebensplanung nie hätte ergreifen wollen, sondern gemerkt habe, dass da jemand regelrecht um mich kämpft, war das am Anfang, als ich das gemerkt habe, ein ziemlich ergreifendes und auch ziemlich faszinierendes Gefühl zu erfahren, dass da jemand ist, der regelrecht darum kämpft, dass ich diesen Weg gehe, den ich jetzt halt gegangen bin. Das ist schon irgendwo spannend gewesen.
Würden Sie denn vom Beruf sprechen oder ist das mehr bei Ihnen?
Natürlich ist das bei mir nochmal mehr, weil diese Berufung, die ich da gespürt habe und immer noch spüre, ja letztlich die Wurzel meines Berufs ist. Ich glaube, ohne diese Berufung könnte ich meinen Beruf so gar nicht ausfüllen, weil es bei mir ja nicht nur einfach eine Berufung zu einem Beruf ist, sondern letztlich ja auch eine Lebensform, für die ich mich entschieden habe, eben dieses Alleinleben, viele auf Dinge zu verzichten, eben für andere Menschen, um anderen Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, um für andere Menschen besser und anders da sein zu können. Ich glaube, das ist halt die Wurzel meines Berufs, was den Beruf auch so charmant macht.
Mhm. Heiko Markwarzen, katholischer Priester in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Von ihm haben wir da also gerade schon gehört, was Berufung im Beruf ist, wenn man in diesem Fall denn überhaupt vom Beruf sprechen kann. Und wir sind auch gespannt auf Ihre Geschichten. Schildern Sie uns gerne, wie es Ihnen ergeht im eigenen Berufsleben oder vielleicht kennen Sie andere, bei denen Sie beobachten, dass da der Beruf mehr ist. Nämlich, dass der Beruf Berufung ist. Sie können uns gerne anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie können uns gerne auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de lebenszeit@deutschlandfunk.de und notieren Sie gerne Ihre Nummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Unser Thema heute: Jenseits von Karriere und Verdienst, wenn der Beruf Berufung ist. Frau Harzer, Sie als Psychologin haben ja in gewisser Weise auch ausgewertet, wann ein Beruf gut zu Menschen passt. Sie haben Charaktereigenschaften übereinandergelegt mit einzelnen Berufen sozusagen und schauen, ja, was braucht es, um in einem Beruf Berufung zu finden? Was braucht es da?
Ja, Herr Markwarzen hat ja sozusagen eine Variante beschrieben, wie man zur Berufung kommen kann. Eine andere können zum Beispiel die eigenen Persönlichkeitseigenschaften sein, die man hat. Zum Beispiel Charakterstärken. Das kann sowas sein wie Kreativität, dass man sich gerne originelle neue Ideen überlegt oder dass man gerne im Team arbeitet bei Teamwork oder Sinn für das Schöne besitzt und wertschätzen kann, dass andere irgendwie sich besonders gut verhalten oder tolle Dinge schaffen oder Natur beobachten, künstlerisch aktiv sein beispielsweise.
Und ist das so, Sie haben jetzt Kreativität angesprochen, künstlerische Tätigkeit oder eben auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Da gibt es ja vieles, was man so unter Charakterstärken jeweils unterschiedlich auch zusammenfassen kann. Gibt es denn etwas, was Sie, wo Sie auch sagen, Kreativität, da passt man in den Beruf, dass Sie das wirklich genau zuordnen können?
Ja, also es gibt Berufe, wo sich vor allen Dingen besonders kreative Menschen finden. In der Wissenschaft, das ist ein Berufsfeld, wo sich viele kreative Menschen tummeln. Ansonsten Künstlerinnen und Künstler im ganz Allgemeinen. Ansonsten ist es aber vielleicht nicht ganz so wichtig zu wissen, welche bestimmten Charakterstärken sich in welchen Berufen finden, sondern viel wichtiger ist zu wissen, welche eigenen Charakterstärken habe ich denn? Also bei mir ist es zum Beispiel Neugier und Freundlichkeit und Liebe zum Lernen und Tatendrang. Und weil ich weiß, dass das meine Kernstärken sind, also meine Signaturstärken, kann man dazu auch sagen, ist es für mich jetzt besonders wichtig, diese Kernstärken im Beruf möglichst vielfältig einsetzen zu können. Mhm. Und das jetzt ganz spezifisch für mich als Beispiel, aber jeder kann ja seine eigenen Charakterstärken und Signaturstärken kennenlernen und diese dann mehr anwenden. Und meine Forschung zeigt, dass genau das dazu führt, dass man den Beruf mehr als Berufung empfindet.
Ja, Sie sprechen Ihre Forschung an. Sie haben da 24 Charaktereigenschaften festgelegt sozusagen und dann nennen Sie Signaturstärken eben das, was man in sich besonders sozusagen besonders stark ausgeprägt hat. Das ist ja eher eine wissenschaftliche Herangehensweise. Ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich selten, wenn man auf Berufssuche ist, selten die Herangehensweise, oder?
Ja, leider ist das noch so ein bisschen nicht präsent genug, dass man auch auf diese Art und Weise sich einen Beruf aussuchen kann. Also es wird schon viel mit beruflichen Interessen zum Beispiel geschaut oder was kennt man? So wird ja auch ganz schnell mal der Beruf ausgesucht. Aber ein wichtiger, wirklich gut funktionierender Weg, der gelegentlich auch in der Berufs- und Laufbahnberatung tatsächlich Anwendung findet, ist wirklich auf die eigenen Charakterstärken zu achten und ob man die dann in dem Zielberuf einsetzen kann, möglichst vielfältig. Und falls das nicht der Fall ist, wenn Sie sich jetzt als Hörerinnen und Hörer fragen, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, das kann man auch in jedem Beruf, in dem man sich befindet, neu sich überlegen. Welche Signaturstärken habe ich denn und kann ich die jetzt mehr nutzen bei der Arbeit? Und erfahrungsgemäß funktioniert das sehr, sehr gut.
Wir sprechen gleich ausführlicher darüber, wie man vielleicht in den genau richtigen Beruf findet, um Berufung zu finden. Wir sind aber auch gespannt zu hören von Menschen, die vielleicht ihre Berufung schon gefunden haben und die sagen, ich bin genau in dem Beruf, in dem ich glücklich bin, in den ich berufen wurde, so wie uns das Herr Marquardsen eben schon geschildert hat. Philipp Stab, Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie sind auch berufen worden als Professor.
Ich bin in der Tat berufen worden, aber anders als Herr Marquardsen, möglicherweise vielleicht eher nicht von Gott, sondern zunächst zumindest mal erstmal von einfach jetzt den dann meinen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ne? Das ist in der akademischen Welt so. Und wir nennen das tatsächlich auch noch einen Ruf erhalten oder berufen werden. Das ist ganz interessant, dass sich das auch in der Begriffsführung sozusagen da weiter so erhalten hat, was sicherlich so ein bisschen mit der Idee zusammenhängt, dass es für die Wissenschaft sozusagen nochmal spezielle oder dass die von sich behaupten, man bräuchte dafür extrem spezielle Fähigkeiten, so wie das Frau Harzer jetzt vielleicht auch schon mit der Kreativität zum Beispiel angedeutet hat.
Hat sich das denn entwickelt von dem Gedanken, den Herrn Marquardsen uns eben schon geschildert hat, dass es eben eine Berufung von höherer Stelle gibt, in diesem Fall ganz irdischer Art von der Uni beziehungsweise den Kollegen?
Also historisch meinen Sie, nehme ich an, ja, klar, das hat sich verändert natürlich. Also der Begriff der Berufung, ich würde den eben auch gar nicht erst niedrig hängen, sondern der ist natürlich von Anfang an religiös konnotiert. Der meint damit erstmal sozusagen, dass es sowas geben kann wie eine Verbindung zwischen meinem inneren Wesen, meinen Eigenschaften, Vorlieben, Fähigkeiten und meiner äußeren Aufgabe. Ja. Und damit diese Passung vorausgesetzt werden kann, dafür sozusagen braucht es irgend so eine dritte Instanz, die sagt, ja, doch, du bist die Person, die genau dahin gehört, du bist dafür berufen. Das ist jetzt natürlich sozusagen in einem nachreligiösen Bedeutungsgehalt, wie das jetzt auf mich oder Leute, die halt in der akademischen Welt berufen werden, auf Professuren, die da nicht mehr so richtig zutrifft. Ne? Also mich hat natürlich immer noch jemand berufen, aber das sind jetzt erstmal Dritte, die nach der Berufung auch tatsächlich sozusagen ja auf einer Augenhöhe mit mir agieren. Die haben natürlich sozusagen die Berufung auch als eine Wertzuschreibung ausgesprochen. Wir wollen dich. Das kommt sozusagen aus einer interaktiven Beziehung. Aber dass man das dauerhaft sozusagen wirklich in Anführungszeichen verdient hat, das muss man, ne, damit man das wie eine Berufung auch empfindet, das muss, glaube ich, dann in solchen postreligiösen Zusammenhängen immer wieder neu erfahren werden und dann eben wieder immer in der Erneuerung dieser Art von anerkennenden Interaktionen, ja, du bist hier richtig, ja, du wirst hier gewollt.
Sagt Philipp Stab, Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit in Berlin. Und ich erwähne es nochmal, dass Sie sich natürlich gerne melden können bei uns und uns Ihre Geschichten erzählen können. Die Telefonnummer, wie immer kostenfrei, 00800 4464 4464. 00800 4464 4464 oder Sie können auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute, jenseits von Karriere und Verdienst, wenn der Beruf Berufung ist. Und ich komme nochmal zurück auf Herrn Marquardsen, katholischer Priester in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie haben eben schon geschildert, dass Sie ja in gewisser Weise für sich gemerkt haben, Sie werden in diesen Beruf hineingeführt. Wenn wir mal auf Ihren Arbeitsalltag heute schauen, wie sieht er denn aus und was gibt Ihnen da Erfüllung oder vielleicht Berufung?
Also was ich an meinem Arbeitsalltag sehr liebe und warum ich meinen Beruf so liebe, wie ich ihn halt liebe, das ist halt einfach diese hohe Flexibilität und hohe Unterschiedlichkeit jedes Tages. Also wenn ich überlege, dass mir mein Beruf heute möglich macht, dass ich mich mit Ihnen unterhalte und so nette Menschen kennenlerne, das gehört zu meinem Arbeitsalltag ja auch irgendwo mit dazu, dass ich auf viele Menschen treffe, die unterschiedliche Anliegen mitbringen, sei es eine gute Verabschiedung von einem verstorbenen Angehörigen, die mir gerne was erzählen möchten, die mit mir gerne ihre Hochzeit gestalten. Also diese hohe Flexibilität und Möglichkeit, in verschiedene Lebenswelten einzutauchen und Menschen zu helfen, ihr Glück im Leben zu entdecken, das macht meinen Beruf, finde ich, total charmant und einfach für mich persönlich wunderschön und auch erfüllend. Das ist nicht immer einfach, weil ich auch irgendwo gefordert bin, diese Flexibilität gut in Strukturen zu packen, die mich selbst auch tragen und halten. Aber das ist, finde ich, eine sehr schöne Erfahrung, das so im Alltag erleben zu dürfen. Dass es halt nicht so ein für mich persönlichen Tag von bis im irgendwo an einem Punkt festgekettet ist, sondern halt einfach irgendwo sehr viel Gestaltungsfreiraum da drin liegt.
Wir haben ja eben von Claudia Harzer schon so ein bisschen den psychologischen Rahmen gehört, dass man eben auch nach Charaktereigenschaften schauen kann und dann in einen Beruf findet auf diese Art und Weise. Das war bei Ihnen anders, das haben Sie geschildert. Aber entdecken Sie jetzt, dass Ihr Beruf auch zu Ihren Charaktereigenschaften passt, dass Sie die eben erwähnten Signaturstärken, zum Beispiel Umgang mit Menschen, Offenheit, dass Sie etwas haben, was wirklich genau dazu passt, zu dem, was Sie tun?
Ich finde, an meinem Beruf ist es ja kostbar, dass es nicht darum geht, dass alle Priester quasi durchs Priesterseminar geschickt werden und dann uniform alle gleich sein müssen. Das ist Gott sei Dank bei uns im Bistum nicht so. In anderen vielleicht schon, aber bei uns erlebe ich das Gott sei Dank nicht so. Und ich finde es halt immer charmant, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Es geht da viel um authentisch sein, um einfach der Mensch zu sein, der ich bin. Das heißt, ich darf mit meinen Stärken und Talenten, mit denen ich auf diese Welt losgelassen worden bin, halt immer wieder wuchern, arbeiten und komme halt total gut damit durch verschiedene Punkte durch. Also, dass ich mit meinem Alter von 35 Jahren gut so mit jüngeren Leuten noch kann, das ist, glaube ich, ein Stück Geschenk, mit dem ich jetzt arbeiten darf. Aber das wird sich ja auch nochmal verändern. Das heißt, so, da ist auch viel Dynamik und Bewegung drin, von dem ich merke, ja, da sind viele Dinge, mit denen ich mit meinen Talenten super gut andocken kann, die mich erfüllen. Dafür muss ich auch manche Sachen, die ich nicht so gut kann, muss ich auch nicht machen. Dafür sind wir ja auch in unseren multiprofessionellen Teams sehr gut aufgestellt.
Ich habe schon zweimal den Titel unserer heutigen Sendung erwähnt, jenseits von Karriere und Verdienst, wenn der Beruf Berufung ist. In der ersten Zeile heißt es, jenseits von Karriere und Verdienst. Ist es denn bei Ihnen so, Herr Marquardsen, dass für Sie das keine Rolle spielt, dass Sie in Ihrem Beruf Berufung finden, auch wenn Sie, ich sag mal Stichwort Karriere, immer als Gemeindepfarrer vor Ort tätig sind und innerkirchlich quasi keine Karriere machen oder auch nicht auf den Verdienst schauen, sondern für Sie geht es einfach um die Arbeit an sich?
Also ich würde einfach erstmal sagen, es ist für mich im Beruf entscheidend, ob ich an der Stelle, wo ich gerade bin, erfüllt und glücklich bin. Kann ich unter den Bedingungen, die ich habe, gut arbeiten? Finde ich dort Perspektiven, die mich tragen und die mir das Gefühl geben, du bist in deinem Job glücklich? Und die Fragen darüber hinaus, ob aus irgendwann mal mir ein Bischof, Kardinal, Papst, was auch immer wird, das sind Fragen, die sich mir nie gestellt haben, die mich auch relativ kalt lassen, weil das nicht meine Welt ist. Ich mich da eher so in der zweiten, dritten, vierten Reihe sehr viel wohler fühle und einfach froh und glücklich bin, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die mit mir Glauben teilen, die mit mir zusammen auf der Suche sind und einfach da drin total aufgehe und alles andere ist für mich recht egal.
Herr Stab, das ist aber wahrscheinlich nicht nur etwas, was es so im Priestertum gibt, dass man sagt, Karriere, Verdienst, das ist für mich alles eher irrelevant, sondern das trifft ja genauso gut auf viele andere Berufe wahrscheinlich auch zu, oder?
Ja, also...
Oder ist das schon was Originäres für den Beruf, für den man dann die Berufung findet, wie hier das Priestertum?
Ob es jetzt originär fürs Priestertum ist, das muss Herr Markwatzen sagen. Das kann ich nicht jetzt sozusagen per Ferndiagnose feststellen. Aber es ist zweifellos so, dass sozusagen mit den Sinnbezügen, die Leute in ihrer Arbeit verbinden, empfinden, sozusagen Karriere verbunden sein kann, es aber nicht muss. Mhm. Also wenn man sich jetzt fragt, welche Vorstellungen Menschen heute eigentlich von einer guten Arbeit, in der sie sich wohlfühlen, ob das dann gleich Berufung ist, sei mal dahingestellt, verbinden, dann sind es eigentlich immer zwei Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist, dass man in der Lage ist, sozusagen, das hat Herr Markwatzen gerade für sich auch eigentlich sehr schön beschrieben, dass es sowas wie eine Geltung der individuellen Expertise gibt. Also weil es sozusagen zu diesem, auch im Begriff der Berufung, dieses innere Element gibt, meine guten Eigenschaften müssen zur Geltung kommen. Deswegen geht es darum, dass ich das zum Beispiel als Expertise, also das, was man kann, was man besonders gut kann, dass das auch zur Geltung kommen kann. Und das am besten dann eben auch noch in Form eines gewissen Grades an Autonomie. Man darf das mit der Autonomie aber auch nicht zu hoch hängen, denn diese Autonomie wird von den Leuten vor allem dann geschätzt, wenn sie sich in Kooperation entfaltet. Mhm. Das heißt, es geht da um mehr als jetzt nur sozusagen so eine individuelle Selbstverwirklichung, individuelle Authentizität. Es geht um das Zusammenarbeiten, weil aus den Zusammenarbeiten die Anerkennung kommt, die Leute eben auch schätzen und brauchen.
Ich würde gerne eine Hörerin zu Wort kommen lassen, die uns aus der Nähe von Bonn angerufen hat. Ulrike Kück lese ich hier auf dem Monitor. Guten Morgen, Frau Kück.
Ja, guten Morgen.
Ist Ihr Beruf Berufung?
Ja, eindeutig.
Also was machen Sie?
Ich bin Erzieherin und ich kann mich erinnern, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr ungefähr wusste, dass ich genau das machen möchte. Damals hieß es noch Kindergärtnerin. Mhm. Das war mir so ein unbestimmtes Gefühl. Ich hatte da nicht wirklich Gründe für. Und ich habe dann die Ausbildung gemacht, ja, und bin seitdem in Beruf und im April gehe ich dann in Rente.
Das heißt, Sie haben Ihr ganzes Arbeitsleben, Ihr ganzes Berufsleben in diesem Bereich verbracht und ist tatsächlich auch immer als Berufung empfunden oder gab es da auch, ich sag mal, Höhen und Tiefen und
es
Zweifel?
Es gab definitiv Höhen und Tiefen. Es gab Zeiten, wo ich auch dachte, meine Güte, ich habe überhaupt keine Lust mehr, im Kindergarten zu arbeiten. Ich habe tatsächlich auch mal eine knapp dreijährige Auszeit mir gegönnt und bin aber danach wieder in einen Kindergarten eingestiegen, hier in der Nähe von Bonn, wo ich seit 20 Jahren arbeite und extrem gerne arbeite und sehr glücklich bin, ja.
Und Berufung ist es, weil Sie gerne mit Kindern arbeiten?
Ja, also es ist mir ein zutiefst befriedigender Genuss, sage ich jetzt mal so, wenn ich sehe, wie Kinder sich entfalten, sich entwickeln, wie ich ihnen dabei helfen darf, also meine Kollegen und wir ihnen dabei helfen dürfen, ja, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu entfalten, wie sie Dinge lernen, wie sie Dinge plötzlich verstehen, wie es plötzlich in ihren Köpfen, ja, ich sag mal, Klick macht. Und da ist etwas verstanden worden. Wie wir auch helfen, ja, ich sag mal, Dinge oder Bereiche, wo sich Kinder schwer tun, ihnen helfen, da eben auch weiter ihre Kompetenzen zu entwickeln. Und das schönste Kompliment, was ich je bekommen habe, war von einer Praktikantin, die mir, als das Ende ihres Praktikums da war, sagte, also in diesem Kindergarten sind die Kinder glücklich. Mhm. Dachte ich, ja, was will ich Besseres, was will ich mehr? Ne?
Frau Kück, vielen Dank für Ihren Anruf. Danke, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Und da haben wir gehört, dass schon wirklich sehr früh das Gefühl da war, in den Beruf gehen zu wollen, in dem dann Frau Kück auch weitgehend ihr ganzes Berufsleben verbracht hat. Ähnlich war es offenbar bei Herrn Rehm, der uns eine E-Mail geschrieben hat. Er schreibt uns: Ich habe ab Klasse 3 meine Berufung zum Mathematiker erahnt. Es gab im Unterricht viel populäre Mathematik. Dann wurde ich Mathematiker und bin nach dem Studium sofort in die IT gegangen. Jetzt nach 46 Jahren IT bin ich ehrenamtlich für Mathematik unterwegs, in einer Zeitschrift und als Zirkelleiter Mathe, und habe auch noch eine IT-Firma gegründet, weil ich es nicht lassen kann. Also, das klingt auch nach viel Berufung. Herr Markwatzen, vielleicht noch ganz kurz Ihr Resümee. Glauben Sie, die Berufung wird Ihr Leben lang anhalten?
Das ist die Hoffnung, die mich trägt, dass das mein Leben lang begleiten wird. Natürlich ist das nichts, ich glaube, meine beiden Mitgesprächspartnerinnen und Gesprächspartner werden mir recht geben, dass das nichts ist, was man statisch konservieren kann, was man einmal gefunden hat und dann hat man es für immer, sondern das ist was, also gerade in meinem Beruf auch, womit man oft kämpfen muss, wonach man suchen muss, was man versuchen muss, lebendig zu halten, dass es einen trägt, aber die Hoffnung habe ich tatsächlich und bin da auch froh und dankbar, dass ich das so bis jetzt erleben kann und darf, weil es mir sehr viel Freude und Glück schenkt.
Das sagt Heiko Markwatzen, der als katholischer Priester in Bad Neuenahr-Ahrweiler arbeitet. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre berufliche Geschichte erzählt haben, dass Sie uns von Ihrer Berufung erzählt haben, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Jenseits von Karriere und Verdienst, wenn der Beruf Berufung ist. Unser Thema heute. Und Sie können uns gerne weiterhin anrufen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir sprechen heute über unser Verhältnis zum Beruf in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Ein Beruf, der den Menschen ernährt, ist gut. Noch besser ein Beruf, den man auch als Berufung versteht, als sinnstiftend und erfüllend. Doch wie findet man den? Das ist eine der Fragen, die wir noch besprechen hier in der Sendung. Und wir möchten auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. So wie das Herr Dietrich gemacht hat, er schreibt uns: Ich bin Lehrer an einer beruflichen Schule für Mathematik und Informatik. Bereits in der 7. Klasse habe ich entschieden, diesen Beruf zu ergreifen. Ich hatte Freude an meinem Fach, gab oft Nachhilfe an jüngere MitschülerInnen und bekam dort fast immer positive Rückmeldungen zu meinen Erklärfähigkeiten. Ich bin hilfsbereit und Optimist, schreibt er uns. Und Frau Geis, sie schreibt uns: Ich arbeite seit circa 15 Jahren als Architektin. Ich gehe immer wieder völlig in meinem Beruf auch auf, auch wenn er viele Schattenseiten hat. Für mich ist meine Arbeit eine Berufung, unter der ich immer wieder leide, weil mir immer wieder der emotionale Abstand zur Arbeit fehlt. Auch das kann dann natürlich damit einhergehen, dass man manchmal zu sehr in der Berufung aufgeht, zu sehr darin steckt. Claudia Harzer ist in der Runde, Professorin für psychologische Diagnostik an der Medical School in Hamburg. Ich würde gerne noch mal einmal einen kurzen Rückgriff machen auf das, was uns eben Heiko Markwatzen, katholischer Priester, erzählt hat vor den Nachrichten. Da hat er geschildert, dass er immer wieder natürlich auch mit Blick auf seinen Beruf immer wieder schauen muss, an seiner Berufung auch festzuhalten, dass man nie sicher sein kann, ob so eine Berufung auch ein Leben lang hält, ein Berufsleben lang. Wie ist das denn? Können Berufungen auch wechseln? Was würden Sie sagen aus psychologischer Sicht?
Also ich weiß jetzt spontan keine Forschungsergebnisse, die das so über so einen langen Zeitraum untersucht hätten, ob sich Berufungen verändern. Aber was wir natürlich wissen, ist, dass sich die eigene Persönlichkeit im Laufe des Lebens verändert und deswegen auch die eigenen Charakterstärken verändern. Mhm. Einfach weil wir neue Lebenssituationen erleben. Man wird älter, man hat Kinder, irgendwann vielleicht Enkelkinder. Man verändert den Arbeitgeber vielleicht nochmal oder die Aufgaben innerhalb des Jobs verändern sich, weil man dann doch aufgestiegen ist und plötzlich andere Aufgaben jetzt mit der neuen Position einhergehen. Und all das führt natürlich dazu, dass man sich selbst verändert, aber eben auch die Arbeit.
Und Sie zeigen ja in Ihrer Forschung auch, dass Charaktereigenschaften, Charakterstärken und die berufliche Ausrichtung sich ja auch, dass es sich entsprechen muss, sage ich mal.
Ganz genau, ja. Und insofern ist es wie bei einer Beziehung. Man muss sozusagen die ganze Zeit miteinander arbeiten und sich weiterentwickeln und schauen, passt man jetzt irgendwie noch zueinander? Mhm. Gibt es neue Stärken, die sich bei mir entwickelt haben, die ich jetzt neu mehr im Berufsalltag einsetzen kann? Ich habe neue Aufgaben. Huch, da habe ich ja mir noch gar keine Gedanken gemacht, welche meiner Stärken ich einsetzen kann, ganz bewusst. Dann mache ich mir da neue Gedanken drum und probiere die Dinge aus.
Das ist jetzt so die Henne-Ei-Frage. Kommt man denn erstmal über die Charakterstärken zu dem Beruf? Oder entwickeln sich auch bestimmte Charakterstärken gerade im Beruf und in der Berufung?
Genau. Die Henne-Ei-Frage, es ist beides der Fall. Also natürlich haben wir aufgrund unserer Gene gewisse Persönlichkeitseigenschaften, die uns irgendwie innewohnen. Aber wir brauchen auch die Umwelt dafür, dass sie die einfordert sozusagen, dass wir bestimmte Stärken überhaupt auch ausbilden und entwickeln können, einfach üben können. Passt das jetzt zu uns oder passt das nicht zu uns? Und auf die Art und Weise kann man eben auch in einem neuen beruflichen Umfeld beispielsweise neue Charakterstärken entdecken.
Eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat von Herrn Sanders, die zielt ein bisschen darauf ab, was ich denn tue, wenn ich im Mühlrad meiner erlernten Arbeit, meines Berufs stecke, aber eigentlich feststelle, dass es gar nicht die Berufung ist. Hilft dann Umsatteln oder wie finde ich dann eine Lösung daraus?
Ja, also wenn Umsatteln leicht geht, ist natürlich Umsatteln eine gute Idee. Natürlich ist das mit riesigem Aufwand verbunden und auch manchmal finanziell einfach völlig undenkbar. Und da ist es wirklich gut zu überlegen, ob man mit so ein bisschen Feintuning den Arbeitsalltag wieder ein bisschen mehr würzen kann mit den eigenen Stärken. Und das ist auch das, was ich im Prinzip jetzt immer wieder erwähnt habe, dass man sich Gedanken darum macht, welche Stärken habe ich denn? Wie kann ich die jetzt konkret bei meinen einzelnen Arbeitsaufgaben einsetzen? Beispielsweise haben wir ja jetzt Ende des Jahres, die Mitarbeiterbeurteilungen stehen an. Viele Führungskräfte finden die ganz schrecklich, weil das oft so nur Zettel sind, die abgearbeitet werden müssen. Und eine Idee wäre, ich habe festgestellt, ich bin jetzt besonders freundlich, ich habe Humor und ich bin ehrlich, mich daran zu erinnern, das sind meine Stärken. Also nehme ich doch als Führungskraft in diesem Beurteilungsgespräch diese mit und versucht damit, das Gespräch ein bisschen authentischer wieder werden zu lassen. Nicht nur diese Liste durchzusprechen, sondern auf freundliche Art und Weise den Arbeitsalltag besprechen, was gut läuft, was nicht gut läuft. Im Grunde die Ehrlichkeit nutzen und die Offenheit nutzen, um eben Gutes und Schlechtes zu besprechen. Und Humor nutzen, falls die Situation sich dann halt doch mal anspannt, weil negatives Feedback zu bekommen als Arbeitnehmer ist natürlich nicht so angenehm. So, und dann bekommt die Situation plötzlich wieder viel mehr Würze. Mal salopp ausgedrückt.
Das Stichwort umsatteln würde ich nochmal aufgreifen. In gewisser Weise umgesattelt hat nämlich Richard Stoiber. Er ist zwar in demselben Bereich geblieben, in derselben Branche, war aber angestellter Verlagsmitarbeiter, hat dann einen Verlag übernommen und zu neuem Leben erweckt, könnte man sagen, den März Verlag. Guten Morgen, Herr Stoiber.
Guten Morgen, hallo.
Vielleicht erzählen Sie uns das ganz kurz. Wie sind Sie zu dieser, wie Sie von sich selbst sagen, zu dieser Berufung gekommen, jetzt einen Verlag zu leiten?
Das war eigentlich schon ganz lange mein Wunsch und Traum. Und das hört man ja jetzt in vielen der Beiträge bisher. Ich habe mit 18 schon gemerkt, dass das was ist, was mich interessiert. Also das Arbeiten mit Texten von anderen, Arbeiten mit und an Literatur, aus Texten sozusagen fertige Bücher zu machen und dann zu schauen, wie man diese und das Volk bringt. Das hat mich also in meiner Jugend schon fasziniert und damals war eben ein großes verlegerisches Vorbild Jörg Schröder mit seinem März Verlag. Und dann habe ich erstmal das Handwerk gelernt bei verschiedenen Verlagen.
Der März Verlag, muss man vielleicht noch zur Einordnung sagen, entspringt so ein bisschen aus der 68er Bewegung.
Genau, das kann man sagen. Ja, also 1968 gegründet, damals von Jörg Schröder und er hat den Verlag ganz lange geführt mit seiner Ehefrau Barbara Kalender, die jetzt auch meine Mitstreiterin ist und war immer so ein bisschen
außerhalb, so eine Art Außenseiterposition, aber eben mit Spaß und Genuss. Also da wurde alles vereint, damals Politik, Pornografie, aber auch experimentelle Literatur, Übersetzungen aus anderen Sprachen, aber auch deutschsprachiges. Also ein riesiges Potpourri, das aber immer einer ästhetischen und politischen Maßgabe folgt. Und das fand ich eben so spannend, wie also ein Verlag in der Größenordnung mit doch überschaubarer Mitarbeiterzahl eine gewisse Resonanz erzeugen kann.
Unser Thema heißt heute Jenseits von Karriere und Verdienst. Wenn wir auf den Aspekt Geld nochmal schauen, ich stelle mir vor, so ein Verlag, das ist nicht etwas, was man mal eben aus der Portokasse bezahlt. Und ich habe von Ihnen den Spruch gelesen, ein alter Spruch aus der Verlagswelt: Wie macht man ein kleines Vermögen? Antwort: Man nimmt ein großes Vermögen und gründet damit einen Verlag. Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass Sie kein großes Vermögen mitgebracht haben. Das heißt,
nein.
Ja, wie haben Sie das gestemmt?
Wie macht man das? Ja, das war eine gute Frage, zumal die Entscheidung feststand, als Barbara Kalender und ich uns kennenlernten, stand die Entscheidung recht schnell fest, dass wir das in der Form, in der wir es jetzt machen, auch machen wollen. Und dann kam irgendwann erst danach die Frage, wo bekommen wir jetzt das Geld her? Und das Schöne ist, dass sowohl mein ehemaliger Chef Andreas Rötzer von Mattes und Salz Berlin, als auch einer meiner ältesten Freunde, Andreas Guse, IT-Unternehmer aus Köln, mit mir zusammen die GmbH gegründet haben. Und dann gab es diesen sehr langen, etwas schmerzhaften Prozess der Finanzierungsfindung. Und das war ein öffentlicher Förderkredit vom Land Berlin, auf den wir uns beworben haben und den wir dann als erster Verlag überhaupt jemals erhalten haben. Was immer noch sehr schön ist.
Welche Rolle spielen für Sie Karriere und Verdienst?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich bin froh, dass mir das meinen Lebensunterhalt finanziert. Gerade das Finanzielle ist für mich insofern auch spannend, weil wir am Ende Bücher verkaufen wollen und jedes Buch, für das wir eine Leserin oder einen Leser finden, spült eben auch Geld in die Kasse und das erlaubt uns dann eben auch Bücher zu machen, bei denen wir vielleicht keine großen finanziellen Hoffnungen haben, die wir aber für wichtig erachten. Ob das jetzt ein Lyrikband ist oder ob das sehr anspruchsvolle Essays sind, die können wir trotzdem machen, weil wir mit anderen Büchern vielleicht mehr verdienen. Und am Ende stehen natürlich immer die Autorinnen und Autoren an erster Stelle und denen jeweils entsprechendes Honorar zahlen zu können, von dem sie vielleicht in unserer Größenordnung noch nicht ihr komplettes Leben bestreiten können, das aber zumindest einen Teil dazu beiträgt. Das ist dann doch was uns im Verlag sehr stolz macht.
Mhm. Bücher sind Ihre Berufung, könnte man das sagen, Herr Stoiber?
Das könnte man sagen, ja. Mhm. Ja. Also die Literatur, aber eben das Objekt Buch fasziniert mich dann doch auch. Mhm. Ja.
An der Stelle würde ich gerne nochmal Philipp Stab ansprechen, Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit in Berlin. Herr Stab, wir haben ja gerade auch über das Finanzielle jetzt gesprochen. Schließt es sich denn aus, eine Berufung für etwas zu empfinden und auch gleichzeitig den Anspruch zu haben, gutes Geld damit zu verdienen?
Nein, ich glaube, das schließt sich nicht aus. Also erstmal ist Geld ja auch einfach ein gesellschaftliches Anerkennungsmedium. Und weil eben für die Frage der Berufung, wenn man diesen Begriff nicht trivialisieren will, es nicht nur entscheidend ist, ob man da jetzt sozusagen sein vermeintliches, authentisches Selbst ausleben kann, seine Expertise entfalten kann, sondern weil es dann eben auch entscheidend ist, inwiefern die jeweilige Tätigkeit als gesellschaftlich relevant gilt. Ne? Also was für eine Art von Sinn man darin in der Relation zur Gesellschaft finden kann. Deswegen ist der Ausdruck dieser sozusagen Relevanz in Geld auch erstmal für sich überhaupt nicht schlecht. Was wir natürlich schon sehen, wenn wir auf die Frage gucken, welche Sinnangebote machen wie entlohnte Tätigkeiten, ist, dass wir es in einer Gesellschaft wie unserer in den letzten Jahrzehnten vermehrt jetzt sozusagen mit Tätigkeiten zu tun haben, die sehr hoch entlohnt werden, also wo es eine hohe finanzielle Anerkennung gibt, die aber gleichzeitig ein großes Problem haben, ihre gesellschaftliche Relevanz plausibel zu machen. Ja, also Sie können sozusagen zum einen sozusagen sowas wie das Bankenwesen oder so denken. Ne? Also wenn Sie Investmentbanker waren, dann waren Sie bis 2008 jemand, der irgendwie als produktiver Teil der Gesellschaft galt. Und seither haben Sie sozusagen eine schwierigere Zeit, das so zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite sehen Sie,
dass... Aber das ist ja auch der Punkt, dass eben die Berufung unabhängig davon stattfindet, ob man Karriere machen kann, was man verdient oder wie das soziale Prestige ist.
Ja, Sie haben mich ja gefragt, ob das sozusagen irgendwie gegenläufig ist. Nein, das ist nicht gegenläufig. Also außer es wird es halt, weil sich sozusagen die gesellschaftlichen Sinnangebote verändern.
Okay.
Es ist ja auch gegenläufig, wenn Sie zum Beispiel, denken Sie jetzt an die letzten Jahre, auf den Bereich der systemrelevanten Arbeit schauen. Ja, da haben Sie vielfach Leute, die sind, da würden wir uns hier keine Sekunde drüber streiten, ob deren Tätigkeiten extrem relevant, also auch sozusagen berufungsfähig sind, wenn man so will. Gleichzeitig ist die finanzielle Anerkennung, die die dafür bekommen, natürlich viel zu gering. Ne?
Wenn man zum Beispiel an Pflegeberufe, an andere soziale Berufe denkt.
Genau.
An der Stelle würde ich gerne Frank Rittershausen ansprechen, der uns angerufen hat und der schon beruflich vieles erlebt hat. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, das kann man so sagen.
Was machen Sie beruflich?
Ja, also ich bin derzeit in meinem Hauptberuf bin ich Flugbegleiter bei Lufthansa. Ich fliege jetzt seit 23 Jahren, aber ich habe eine ganz andere Vorgeschichte. Ich habe nach dem Abitur Tiermedizin studiert, weil ich ja da großes Interesse hatte, mich mit Tieren zu beschäftigen und habe das Studium auch abgeschlossen und war 10 Jahre selbstständig knapp gewesen in eigener Praxis mit einer Kollegin. Und habe dann aber im Laufe der Jahre, der ersten Jahre gemerkt, dass diese Form des Arbeitens, des Selbstständigseins, das hatte so viele Stressoren, die einfach nicht meins waren. Hing jetzt nicht unbedingt mit der Tiermedizin zusammen, das hätte jetzt auch vielleicht in einer anderen Selbstständigkeit sein können, aber Finanzen, Angestellte, Steuer, Kredite, diese ganzen Geschichten, das war nicht meins gewesen. Dann kamen noch ein paar spezifische Sachen dazu, so Verlust der Privatsphäre in der Tiermedizin über die Jahre. Und dann habe ich überlegt, okay, was, ich habe mich auch immer gefragt, ist das meine Berufung oder nicht? Weil jeder denkt, als Tierarzt, das muss doch deine Berufung sein. Und ich war mir aber nie so ganz sicher und habe mich dann auch mit dem Thema beschäftigt und habe dann viel gelesen und bin irgendwann auf den Satz gestoßen, dass irgendjemand, also man muss seine Talente versuchen rauszufinden und es wird irgendjemand geben, der diese Talente genau braucht und dass man dann das Talent zum Beruf macht im Prinzip.
Und Sie haben im Beruf festgestellt, das ist es nicht, Tierarzt ist es nicht.
Ich habe dann, ja, das war zwar ein harter Prozess, das ging, wie gesagt, über ein paar Jahre, weil ich war ja schon etabliert. Und im Prinzip niemand geht aus seiner Praxis raus, wenn er erstmal selbstständig ist. Aber ich habe gemerkt, das ist einfach nicht meins. Und ich habe dann gemerkt, mir hat die Teamarbeit gefehlt. Mir hat die Privatsphäre gefehlt. Mir hat das regelmäßige Gehalt gefehlt. In der Anfangszeit war das auch ein bisschen schwierig gewesen. Und mir hat auch eine gewisse Unregelmäßigkeit gefehlt. Und mich hat es immer sehr, sehr ins Ausland gezogen. Das kam für mich so raus. Ich wollte gern mehr rausreisen. Ich wollte nicht in der Praxis sitzen. Ich sprach noch Französisch und Englisch. Ich wollte Sprachen mehr anwenden, Spanisch auch noch. Und ja, und dann ergab sich so wie die Jungfrau zum Kind diese Idee über einen Freund, sich bei Lufthansa zu bewerben als Flugbegleiter.
Und das machen Sie jetzt seit inzwischen 23 Jahren. Sie haben eben gesagt, das andere, also der Beruf in der Tiermedizin, der Beruf als Tierarzt, das hat enormen Stress bei Ihnen ausgelöst. Ich stelle mir vor, allein von der körperlichen Arbeit her, auf langen Flügen unterwegs zu sein, das ist doch körperlich auch eine Herausforderung. Macht Ihnen das dann weniger aus, als in der Praxis zu stehen?
Nee, das ist eine riesige Herausforderung, da haben Sie recht. Das muss man auch können. Also sonst ist man für den Job auch nicht geeignet. Aber das ist so eine Win-Win-Situation bei Lufthansa. Also man gibt viel und man bekommt viel, sage ich mal. Ja, also das ist physisch natürlich. Ich bin jetzt 59. Also ich merke in den letzten Jahren, das ist schon eine Herausforderung, einfach mit den Nachtflügen. Aber ich mache es immer wieder gerne. Ich habe meinen Rhythmus gefunden. Ich arbeite gern immer wieder mit neuen Kollegen zusammen. Ich freue mich immer wieder, in verschiedene Orte zu reisen oder wieder zu reisen. Und ich habe ja noch die geniale Kombination, dass ich in meinem alten Beruf noch tätig geblieben bin. Also ich muss sagen, ich habe so 2 Traumjobs derzeit.
Das heißt, ja. Sie machen das eine aus Berufung und das andere noch andere, weil Sie es früher gelernt haben?
Ja, weil ich die Stressoren abgelegt habe. Ich mache jetzt nur noch Vertreterarbeit. Okay. Also ich habe die ganze Verpflichtung nicht mehr. Und dieses Kerngeschäft der Sprechstunde hat mir immer Spaß gemacht. Und damit, ja, sage ich mal, ist das auch eine Art Berufung inzwischen für mich geworden. Mhm. Leute im Prinzip zu helfen, zu unterstützen. Genau.
Herr Rittershausen, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben, wie man eben auch wirklich einen ganz großen Schwenk machen kann im Berufsleben.
Genau.
Vielen Dank.
Okay.
Ja, wir sind.
Ich wollte auch nur den Mut machen, einfach diesen Schritt jederzeit gehen zu können. Wir haben so viele Kollegen bei Lufthansa, die aus anderen Berufsfeldern kommen. Und da einfach, man kann jederzeit den Mut haben, sich nochmal umzuorientieren.
Alles klar. Es gibt viele Fluggesellschaften und viele Fluggesellschaften haben natürlich auch Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Aber Sie haben jetzt in diesem Fall für Ihren Arbeitgeber gesprochen. Vielen Dank, Herr Rittershausen, dass Sie angerufen haben. Ja, wer Sinn in seinem Job findet, ist dann vielleicht auch leistungsfähiger und engagierter. Das zeigen viele Studien. Und wir haben hier in diesem Fall von Herrn Rittershausen gerade gehört, dass man vielleicht dann auch manchen Nachtflug ein bisschen besser wegstecken kann, wenn man die Berufung findet. Frau Harzer, Sie haben jetzt auch zugehört. Ich habe aus der Leitung, glaube ich, herausgehört, dass Sie ein paar Mal auch schmunzeln mussten oder Anteil genommen haben an der Geschichte. Wir sind jetzt so ein bisschen bei dem ökonomischen Denken ja auch, was da drin steckt, wenn man sagt, was ich gerne mache, mache ich auch wirklich gut. Wir wollen jetzt natürlich vor allem über Berufung sprechen, aber ist das so ein Beispiel bei Herrn Rittershausen, dass man eben Dinge auch besser wegstecken kann, wenn man es aus Berufung tut?
Ja, sehr. Also auf jeden Fall. Weil die Idee ist, wenn man eben sich selbst sein kann, also ganz authentisch sich bei der Arbeit geben kann, dann hat man ja Energie frei, um dann eben solche anstrengenden Dinge auch besser wegstecken zu können. Also weil wenn man nicht gut passt, so wie das eben im Beitrag beschrieben wurde, man muss Dinge tun, die man gar nicht will, mit den Abrechnungen und Leute führen beispielsweise, dann verbraucht das ja Energie und Ressourcen und man ärgert sich vielleicht noch, weil man Dinge tun muss, auf die man gar keine Lust hat. Und wenn das alles wegfällt, hat man natürlich unendlich viel mehr Energie frei für andere Herausforderungen, die es dann gibt.
Mhm. Herr Stab, Sie haben auch gerade zugehört und ja, es war wirklich zu hören, dass man manchmal eben auch ein bisschen Zeit braucht, um wirklich die richtige Passion zu finden und die Berufung. Ist das ungewöhnlich, wenn Sie auf die Arbeitswelt insgesamt schauen? Oder ist das eigentlich viel häufiger, als man glaubt, dass man eben erst beim zweiten Anlauf die eigentliche Berufung findet?
Also was sicherlich jetzt sozusagen in Anführungszeichen neu, also nicht seit gestern, aber sagen wir mal so aufgestiegen in den letzten 50 Jahren, ist das Motiv, das hier im Prinzip in allen Beiträgen durchklingt, nämlich dass es bei einer Tätigkeit jenseits von sowas wie einem Pfarrer, ne, wie am Anfang, auch wirklich darum gehen müsste, sozusagen seine eigene Authentizität entfalten zu können. Mhm. Die Soziologie hätte früher vielleicht mal gesagt, naja, aber wer du so richtig bist, das findest du vielleicht in deinem Beruf überhaupt erst raus. Mhm. Also sozusagen, man ist ja als Mensch nie fertig. Und in dem Moment, wo man sich der Welt aussetzt, und das bedeutet dann eben auch, sich gewissen Stressoren auszusetzen und so weiter. Ne? Also bei Max Weber zum Beispiel, dem Klassiker der Soziologie, gehört das immer dazu, dass das natürlich nicht nur Spaß macht, was man als Beruf hat. Und dass es auch keine Berufung wäre, wenn es nur Spaß machen würde. Ne?
Okay, das heißt, das darf man nicht verwechseln. Also Berufung heißt nicht nur Freude Tag ein, Tag aus.
Naja, wenn ich die Diskussion so beobachte, dann würde ich sagen, wir scheinen uns doch dahin zu bewegen, dass wir Berufung jetzt eher so deuten, dass es dabei darum geht, genau so zu sein, wie man ist und damit zufrieden und glücklich zu sein und es mehr oder weniger dauerhaft. Mhm. Andererseits haben wir diese interessanten Beiträge von der Kollegin, die lange sozusagen, die als Erzieherin noch arbeitet, die auch sagt, nee, da geht's auch darum, durch diese harten Zeiten durchzugehen, mal eine Pause zu machen und sozusagen die Kraft wiederzufinden, dafür etwas zu tun, was nochmal gesellschaftlich eben als relevant gilt und deswegen berufungsfähig ist. Und nicht nur deswegen, weil ich sozusagen von meiner inneren Struktur da besonders gut drauf passe.
Ist es denn so, dass, wenn wir jetzt nochmal auf die Corona-Pandemie zum Beispiel schauen, dass diese besondere Situation, dass die auch zum Umdenken geführt hat oder dazu geführt hat, dass manche Leute mehr über die Arbeit nachdenken?
Das ist ganz eindeutig so. Wir sehen das ja auch über die Fluktuation am Arbeitsmarkt und den Arbeitskräftemangel, den wir jetzt in bestimmten Branchen haben. Also wenn die Leute jetzt sozusagen reihenweise während der Pandemie aus der Gastronomie Arbeit geflüchtet sind, ja, weil das eben eine Tätigkeit ist, die vielleicht nicht unbedingt sozusagen so geeignet ist, um, wenn man jetzt nicht der Chef oder die Chefin vom Laden ist, ja, als sozusagen lebenslange Berufung einem zu gelten, dann liegt das natürlich schon daran, dass die Leute eben bessere Arbeitsbedingungen, bessere Arbeit gesucht haben. Ob das jetzt gleich sozusagen diese Menschen in sozusagen eher berufungskompatible Berufe geführt hat, da würde ich jetzt eher ein Fragezeichen dran machen. Also das gibt sicherlich auch die großen Wanderungen am Arbeitsmarkt, also in Anführungszeichen groß, ja, die wir in der Soziologie, in der Arbeitsmarktforschung beobachtet haben, sind dann eher von einem, niedrigrangigeren Dienstleistungssegment in ein anderes, also auch nicht unbedingt hin zu berufungsfähigen Tätigkeiten. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir einen Verlust von Arbeitskräften jetzt zunehmend zu verzeichnen in Bereichen, die mit einer hohen Sinnhaftigkeit ausgestattet sind. Also Sie haben vorhin schon die Pflege genannt.
Ja, Professor Philipp Stab.
Das ist ein Problem an den Arbeitsbedingungen in diesem Berufsfeld.
Ich würde gerne vor den Nachrichten um 11 Uhr noch ganz kurz noch einmal Richard Stoiber zu Wort kommen lassen. Herr Stab, Sie bleiben, glaube ich, noch ganz kurz in der Leitung nach den Nachrichten. Wir müssen Sie dann etwas früher verabschieden, aber jetzt bis 11 Uhr Zeit hat nur Richard Stoiber. Deswegen würde ich Sie gerne noch einmal ansprechen und fragen, die Berufung bei Ihnen, Sie haben jetzt nicht die Branche gewechselt, Sie sind einfach nur sozusagen in mehr Verantwortung getreten. Und die Berufung bei Ihnen, die bleibt sicherlich, die Berufung für Bücher.
Die Berufung bleibt, die Arbeitsfelder sind natürlich vielfältiger geworden, wo ich früher hauptsächlich als Lektor tätig war, wo ich also sehr konzentriert an Texten gearbeitet habe mit Autorinnen und Autoren, kommt jetzt also noch ein viel größeres Potpourri dazu, von der Buchhaltung über Werbung, Marketing, Vertrieb, Herstellung, Produktion, Mitarbeiterführung und so weiter. Und das ist aber das, was es für mich gerade erst zur Berufung macht, dass ich also, dass mir nie irgendwas zu viel oder zu wenig sein kann, weil ich immer dann, wenn ich auf Kommunikation Lust habe, kann ich mich in das Telefon klemmen oder mich auf eine Buchmesse freuen. Und wenn mir das zu viel wird, dann habe ich wieder Phasen, in denen ich mich konzentriert mit einem Manuskript auseinandersetze.
Das zeigt aber auch, Berufung heißt dann nicht unbedingt weniger zu arbeiten oder den ganzen Tag nur die allerschönste, angenehmste Arbeit zu machen, sondern eben auch manches, was mal leidig an den Hacken klebt, sage ich mal. Wir reden in der Lebenszeit gleich weiter. Herr Stoiber, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Hier geht's gleich weiter zum Thema, wenn der Beruf zur Berufung wird.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Und da reden wir heute über Berufung im Beruf. Jenseits von Karriere und Verdienst, wenn der Beruf Berufung ist. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und folgende Gäste möchte ich noch einmal vorstellen. Claudia Harzer ist Professorin für psychologische Diagnostik an der Medical School in Hamburg und Philipp Stab ist Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität in Berlin. Und Herr Stab, mit Ihnen möchte ich gerne in dieser letzten halben Stunde der Lebenszeit noch mal einen generellen Blick auf die Arbeitswelt werfen. Sie haben in einem Interview mal gesagt, die Babyboomer verlassen jetzt den Arbeitsmarkt und das verändert auch das Machtpotenzial und die Verhandlungsmacht von jüngeren Menschen. Und es zeigt sich zum Beispiel auch in einer aktuellen Studie, die Berufestudie, die das Versicherungsunternehmen HDI jährlich in Auftrag gibt. Da sagen 48% der Vollzeitbeschäftigten, dass sie gerne zu einer Teilzeitarbeit wechseln möchten und möglicherweise mit der von Ihnen angesprochenen größeren Verhandlungsmacht ist sowas ja auch tatsächlich möglich. Da wir heute über Berufung im Beruf sprechen, stellt sich hier die Frage, kann es vielleicht sein, dass der Beruf gar nicht so wichtig genommen wird oder gar nicht so wichtig ist im Alltag vieler Menschen, wenn man dann doch lieber auf die 4-Tage-Woche umschwenken würde, Herr Stab?
Nein, das würde ich überhaupt nicht so sehen. Ganz im Gegenteil. Wenn man mit den Leuten darüber spricht, warum sie sich zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung wünschen, dann wird da sehr oft tatsächlich der Beruf als eigentlicher Grund genannt, weil er so wie er ist mit der Arbeitszeitverdichtung, mit der Intensität. Der Kollege von der Lufthansa hat das vorhin beschrieben aus seiner alten Tätigkeit, den vielen Stressoren, die so eine Tätigkeit, die man eigentlich gerne macht, mit sich bringt. weil der dadurch nicht mehr geeignet ist, sozusagen sich wie eine Berufung anzufühlen. Und die Idee bei der Reduktion von Arbeitszeit ist sehr oft die, dass man gerade dadurch in die Lage versetzt wird, seine Arbeit endlich wieder so zu machen, wie sie eigentlich getan werden müsste. Also letztlich sozusagen das Gute am Beruf endlich wieder zu betonen.
Das heißt, die Berufung empfindet man vielleicht gerade dann, wenn man sich fokussiert auf wenige Tage und dann besonders tatkräftig daran arbeitet, oder wie?
Naja, eher wenn man sozusagen das schafft, die Arbeitszeit so weit so zu gestalten, dass man in dieser Zeit auch in der Lage ist, die Dinge ohne sozusagen immensen Zeitdruck zu tun.
Okay,
ne? Dass sich die eigene Expertise, das, was man kann, wirklich auch entfalten kann. Ne? Nochmal denken Sie, weil es so ein gängiges und eindrückliches Beispiel ist, an die Arbeit in der Pflege. Die Leute sagen natürlich vollkommen zu Recht immer, meine eigentliche Arbeit in der Interaktion mit den Patienten, die kann ich unter dem Zeitdruck, der hier herrscht, gar nicht tun. Ich brauche außerdem die Zeit, um mich selbst sozusagen regenerieren zu können, um diese Intensität auch mitgehen zu können, die ich nun mal mitgehen muss. Und daher kommen diese Wünsche nach Zeitsouveränität, zu großen Teilen zumindest.
Professor Philipp Stab, Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität in Berlin. Danke Ihnen für Ihre Expertise. Sie müssen jetzt wieder an die Lehre und Forschung und zurück ins Berufsleben, in Ihre Berufung. Genau, deswegen verabschieden wir Sie an dieser Stelle. Ich danke Ihnen aber ganz herzlich, dass Sie uns hier bis hierher in dieser Runde Ihre Expertise mit auf den Weg gegeben haben. Vielen Dank.
Danke und danke in die Runde.
Und an der Stelle würde ich dann gerne Annette Elster ansprechen, die wir angerufen haben, weil auch sie in ihrem Beruf Berufung findet. Sie ist Opern- und Konzertsängerin. Guten Tag, Frau Elster.
Einen schönen guten Tag in die Runde.
Ja, ist das Ihre Berufung, auf der Bühne zu stehen?
Ach, das ist bei mir etwas anders zu erklären. Also es ist nicht nur die Bühne, es ist ein Geben, ein Glück bringen den Zuhörenden. Es ist, wenn man als Solistin um die Welt reist, auch quasi ein Dienen der Sache. Ja, also jenseits des Karrieregedankens. Es ist oft einfach dieser Widerhall, dass die Menschen dann glücklich nach Hause gehen. Es ist einfach, hat auch so etwas Priesterliches fast, obwohl ich natürlich eigentlich eine Frau bin, ist ja klar. Also es ist so, dass ich das als Kind schon wusste, dass ich das machen soll, darf.
Das haben wir schon ein paar Mal ja auch hier heute in der Sendung gehört, dass wirklich früh klar war, wo die Berufung ist. Können Sie das ungefähr beziffern, in welchem Alter das war?
Ja, das war, ich habe meine Schulzeit verbracht in Hannover und als ich aufs Gymnasium kam, gab es eine szenische Aufführung und da war ich als Solistin auf der Bühne, als kleiner Nachtwächter, Rattenfänger von Hameln hieß das, und ich hatte ein Licht, trug ich in der Hand, eine Laterne, ein echtes Feuer. Und die Stimme und dieses Feuer, das war dann auf einmal so eine Initialzündung, da habe ich gesagt, das machst du ein Leben lang und dienst der Sache. Mhm. Also eine innere Stimme habe ich dann fast gehört. Ja, es hat auch was Religiöses, kann ich sagen. Ja,
tatsächlich so sowas. Ähnlich, wie wir das am Anfang der Sendung bei Herrn Marquardsen gehört haben, wirklich aus.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ja. Ja, wie er das auch so toll schon alles formuliert hat, weil es geht auch, wie gesagt, um Dienen und nicht um Egoismus und Applaus und Glorie, sondern eigentlich so einem inneren Auftrag zu folgen. Und das halte ich auch für eine Art Begabung. Das können auch Menschen in völlig anderen Berufen sicherlich auch bestätigen, dass da man das als Begabung bezeichnen kann, dem Auftrag zu folgen, der Berufung zu folgen, dass man quasi, das hat was Ichloses auch, das ist was ganz Seltsames. Mhm. Man kann sich auch nicht dagegen wehren, so habe ich das verstanden.
Da ist der Bogen also gar nicht so weit, den wir schlagen, vom Priester hin zur Opernsängerin. Sie arbeiten in gewisser Weise mit dem Publikum ja auch und haben da eine direkte Rückmeldung, immer nach jedem Auftritt oder bei allem, was Sie tun. Ist es auch das, was Ihnen Freude macht?
Ja, das ist ganz selbstverständlich klar. Aber ich habe dann gesagt, alles, was ich kann von meiner Atmung her, und jetzt wird es ja durch die Corona-Krise Atemnot, genau die Auswirkungen Long-Covid und so weiter, das hatte ich schon vor 7 Jahren begonnen, an 2 Vormittagen in einer Klinik an Patientinnen und Patienten meine atemtechnischen Fähigkeiten weiterzureichen. Es war mir einfach ein innerer Auftrag zu sagen, wenn du jetzt 7 Jahre atmen gelernt hast auf einer bayerischen Hochschule damals, dann kann ich ja jetzt auch mal es weiterreichen. Und da bin ich dann auf eine onkologische Ambulanz gekommen, wo ich auch mit dem Chefarzt zusammen so ein Projekt entwickelt habe und habe dann 7 Jahre lang an einem Vormittag und 7 Jahre lang an einem anderen Vormittag auf der palliativen Station dann sogar gearbeitet. Und einfach aus diesem tiefen Vertrauen heraus, dass ich helfen kann und wenn es in den letzten Lebensstunden ist. So hat Musik sehr viel zu tun mit diesem, ich bin Mittler zwischen Himmel und Erde oder so. Ja, also so ähnlich wie ihr Priester, ihr Verehrter am Anfang. Es war sehr, 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 sehr gut. Als Kreis schließt sich das jetzt fast. Ja.
Würden Sie denn sagen, Sie stehen seit 30 Jahren auf der Bühne, das darf ich verraten. Würden Sie sagen, ja, da gab es auch mal Phasen, in denen Sie anders gedacht haben oder war diese Berufung immer in Ihnen?
Ah, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr gut gestellte Frage. Ich hatte die Festanstellung eines Tages nicht mehr bevorzugt und habe dann mich in den freien Beruf begeben und bin jetzt schon seit 1998 freiberuflich sogar. Ja, also sehr lange, hohes Risiko. Das später noch zur Frage, wie interessant ist vielleicht Geld. Also das hat mich nicht so wirklich interessiert, sage ich mal. Und ich habe auch tatsächlich eine wunderbare Tochter geboren in diesen Jahren und habe sie dann aber unter den Arm geklemmt. Und dann musste sie eben samt Babysitter mit auf die Gastspiele nach Mexico City, nach Tokio, überall hin. Und dann kamen aber natürlich auch ruhigere Jahre, weil ich auch dann die Berufung fühlte, als Mutter dem Kind zu dienen. Das ist auch eine Art Berufung, würde ich sagen. Aber ich habe den Beruf niemals aufgehört, also niemals, bis heute nicht.
Sie finden dann Ihre Berufung in dem Fall, also sowohl im Beruflichen als auch aber im Privaten, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ich denke auch, dass es ein Aspekt ist, den vielleicht alle anderen Hörerinnen und Hörer jetzt weiter in ihrem Herzen tragen können, dass es tatsächlich auch nicht dieses nach außen sein muss. Es muss nicht der große Applaus sein. Ja, wenn ich vor 50.000 Menschen gesungen habe, das, was ich auch mal tat, als einziger Mensch stehst du oben und da musst du eben wirklich einstehen für die Sache. Das muss pünktlich sein, das muss brillant sein, das muss perfekt abgeliefert sein. Aber wenn ich jetzt einzeln mit einem Onkologiepatienten sozusagen spreche, dann ist das genauso wertvoll und wichtig und hat genauso eine Größe. Das wollte ich nur noch mal ganz klar zum Ausdruck bringen, bitte, weil das ist, weil die Menschen immer denken, dass das Außen das Größere ist. Ne? Manchmal ist das innere Glück auch von einer unglaublichen Größe. Kann es sein?
Annette Elster, vielen Dank, dass Sie uns das schildern. Bleiben Sie gerne in der Leitung, Frau Elster. Ich würde in der Zwischenzeit aber noch eine weitere Person mit in die Runde holen aus Berlin, Herrn Adam.
Sehr gerne.
Herr Adam, hallo? Guten Tag. Ja, wir hören Sie. Sie sind jetzt, haben ein bisschen gewartet, konnten aber hoffentlich auch interessiert zuhören in der Telefonleitung und erzählen uns hoffentlich jetzt Ihre Berufungsgeschichte.
Ich höre schon die ganze Zeit zu, das ist sehr spannend. Ich denke, ein Punkt, der schon angesprochen wurde, der sehr wichtig ist, dass Eltern die Berufung der Kinder erkennen, um ihnen das Leben leichter zu machen. Das gab es bei mir nicht. Also in meiner Kindheit war ich viel in Berlin bei meinem Onkel. Und der hat mich irgendwann mal an einen Flipper gestellt, an einen alten Flipperautomaten. Das war ungefähr mit 8 bis 10. Und mein Onkel ist Werkzeugmacher, hat später Physik studiert. Und ich durfte auch immer Dinge ausprobieren, selber machen. Natürlich gehen diese Geräte dann kaputt, wenn ich heute zurück überlege, an Elektrogeräten rumschrauben in der Kindheit, Jugend. Ohne Ausbildung ist natürlich eine Vollkatastrophe aus heutiger Sicht. Aber damals war das so, wo ich denke, das hat so
das war das Aha-Erlebnis, oder?
Nein, es ging um Neugier. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich möchte immer wissen, wie irgendetwas funktioniert. Das habe ich dann auch mit meinem ersten Computer. Ich habe natürlich auch Computerspiele gespielt, aber mir ging es eigentlich immer darum zu verstehen, wie geht das.
Sie haben Ihre Berufung am Flipperautomaten entdeckt, habe ich jetzt herausgehört. Was machen Sie beruflich?
Ich habe einen Handwerksbetrieb in Berlin eröffnet und setze Flipperautomaten in Stand. Da gibt es natürlich keinen Beruf für. Mhm. Und die Summe von allem, was ich im Leben gemacht habe, also Radio- und Fernsehtechniker gelernt, Elektrotechnik studiert. Ich habe vom Mittelstand über Industrie, Entwicklung, Chipentwicklung, später Produktanalyse, all das fließt sozusagen heute ein. Das kann ich alles gebrauchen in dem, was ich tue. Mhm. Und also einen Beruf gibt es nicht dafür. Ich hatte zwischenzeitlich auch für eine Firma, wo ich jetzt hinfahre und als Dozent arbeite, für Flipper-Schule.
Okay. Was also es alles gibt.
Genau. Vielleicht ist es interessant, was es alles gibt. Also das ist eine Firma, die Synergien sozusagen nutzt. Die hat ein Flipper-Kaufhaus sozusagen als Abteilung aufgemacht. Das ist wahrscheinlich das größte in Europa. Mit einer Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern, wo man also hingehen kann. Man kann Flipper spielen, also anfassen und dann sagen, den möchte ich haben und den kann man dann neu kaufen. Und der Bedarf ist wahnsinnig. Also die ganzen alten Flipper von früher sind nicht verschwunden. Es stehen so viele Flipper noch davon privat. Was ich auch festgestellt habe, ich habe, bevor ich meinen Betrieb eröffnet habe, in Berlin einen Businessplan geschrieben. Und dann muss man natürlich eine Abschätzung abgeben, wie viele Flipper es gibt, wie viele Leute. Und ich bin dann halt hingegangen, dachte, na gut, es gibt halt seit 20 Jahren, bin ich auch in Foren. Mhm. In den letzten 2 Jahren sind die Benutzer von 16, sag ich mal, auf 20.000 gestiegen. Also das ist wie ein exponentielles Wachstum.
Okay.
Der Flipper erlebt...
Das klingt so, als ob Sie da auch wirklich eine große Nachfrage haben. Aber ich frage mal, jenseits von Karriere und Verdienst, so wie unsere Sendung heute heißt, was ist denn Ihre Berufung bei der Flipper-Automaten-Instandsetzung?
Ah, okay. Also ich sage, man muss sehen, der Flipper früher war ja in einer Kneipe, Schmuddel, das Ding musste irgendwie funktionieren, der Geldeinwurf. Und heute gibt es auch eine Weltrangliste. Der Flipper ist letztendlich wie das Darten, das Billard, Sport. Das ist aber gar nicht so wirklich präsent. Also das Darten, da haben wir eine Weltmeisterschaft, das ist mittlerweile im Fernsehen großartig. Mhm.
Und das gibt es beim Flippern auch?
Ja, nur das ist nicht so präsent. Mhm. Ein Stein ist vielleicht ein Billardtisch, ein Dart, ein Kicker, was auch immer es gibt. Da muss man zum Beispiel keine Vergnügungssteuer zahlen. Das gilt als Sportgerät. Der Flipper ist eigentlich das Gleiche, aber man muss eine Vergnügungssteuer bezahlen an die Stadt. Die Stadt wird da nicht großartig was verdienen, weil es gibt gar nicht mehr so viele Flipper in der Aufstellung. Und hier ist das Problem, denke ich, die Flipper laufen aus meiner Sicht oft sehr, sehr schlecht. Und ich habe es mir halt zur Berufung gemacht.
Da genau. Tue ich was. Sie kümmern sich darum, dass es anders wird. Herr Adam.
Ich schraube Referenzgeräte,
ja. Genau. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Schilderung, dass Sie uns erzählt haben, was Ihre Leidenschaft, was Ihre Berufung ist. Vielen Dank für Ihren Anruf. Claudia Harzer, nochmal an Sie weitergegeben, Professorin für psychologische Diagnostik in Hamburg sind Sie. Ich würde gerne nochmal mit einer Frage auch an der Stelle weitermachen, die uns von vielen erreicht hat. Wir haben jetzt hier gerade bei Herrn Adam gehört, dass es reichlich zu tun gibt. Viele Leute schreiben uns aber auch, weil sie fragen, was mache ich denn, wenn ich in einem Beruf bin und da meine Berufung gefunden habe und abschätzen kann, dass dieser Beruf vielleicht gar nicht mehr so lange existiert.
Das ist ja eine sehr interessante Frage. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Antwort drauf. Ja. Bis auf die Tatsache, dass das natürlich sehr, sehr traurig ist, wenn solche Berufe verschwinden. Auf wissenschaftlicher Ebene betrachtet, müsste man dann fast sagen, wenn Sie dann diesen Beruf, der Berufung ist, nicht mehr ausführen können, dann wäre es gut, sich zu überlegen, ob es noch andere Bereiche gibt, wo man sich berufen fühlen kann. Mhm. Also an andere Berufe und an andere Tätigkeiten. Das ist auch was ich gerne noch betonen wollte. Also bei all dem, was jetzt so besprochen wurde, klingt es so, es gibt die eine wahre Berufung für jede Person. Mhm. Und ich glaube aber, dass das wie die Idee, es gibt den einen perfekten Beruf für jede Person, das löst so einen Druck aus, dass man ja das Richtige findet. Das ist gar nicht nötig aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist nötig, dass man sozusagen sich kennt und für sich authentisch sich im Arbeitsalltag verhalten kann. Und das kann man ja in ganz unterschiedlichsten Berufen machen.
Wir haben ja
über. Ich glaube deshalb, dass man eben auch in unterschiedlichen Berufsgruppen auch sich berufen fühlen kann.
Mhm. Das ist dann eben entsprechend den charakterlichen Eigenschaften, die man mitbringt. Wir haben über Ihre Forschung ja eben auch schon gesprochen, dass Sie einige Charaktereigenschaften identifiziert haben. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sagen Sie, ab 4 Charaktereigenschaften, die dann zu einem Beruf passen, ist man in dem Beruf auch zufrieden. Ist das richtig?
Ja, ganz genau. Also meine Studienergebnisse zeigen das so, dass man mindestens 4 solcher Kernstärken regelmäßig einsetzen sollte.
Das heißt nochmal, um auch zur Berufsberatung in gewisser Weise zu kommen, um die Berufung zu finden, sollte man sich dann wirklich hinsetzen, mal auf einem Zettel aufschreiben, welche Charaktereigenschaften zeichnen mich besonders aus, was sind meine Signaturstärken, um den Begriff nochmal zu verwenden, und dann schaut man, in welchen Beruf gehe ich damit rein?
Also es ist schwierig, sich da selber so Gedanken drum zu machen, weil wenn man so sich mit Charakterstärken und Persönlichkeitseigenschaften sich jetzt noch nicht so wahnsinnig ausführlich beschäftigt hat, fehlen einem auch oft die Worte für Dinge, die man so beobachtet und fühlt. Aber es gibt wissenschaftlich entwickelte, hochwertige Fragebögen beispielsweise, die man benutzen kann, die man ausfüllen kann und dann die Rückmeldungen, die man aus solchen Fragebögen erhält, benutzen kann, um dann eben zu schauen, das sind die Stärken, die am höchsten bei mir ausgeprägt sind. Fühle ich mich denen jetzt wirklich authentisch gegenüber oder ist das nur was ich auch irgendwie gut kann, aber ist nicht so der Kern meiner Person? Und
Frau,
so kann man die Signaturstärken identifizieren.
Ja, das war nochmal so ein bisschen der kleine Hinweis, wie man vielleicht dann auch in die richtige Berufung findet. Frau Reuchle hat uns angerufen aus Ludwigsburg. Guten Morgen, Frau Reuchle.
Guten Morgen, hier ist Reuchle. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich eigentlich Berufung relativ früh als circa 13,5-Jährige, 14-Jährige gefühlt habe. Ich komme aus einem Haushalt, wo eigentlich noch nie jemand studiert hatte. Meine Eltern hatten eine Gärtnerei und ich bin die Älteste von 4 Kindern und ich sollte immer sehr viel helfen. Und es war eigentlich angedacht, dass ich Bankangestellte oder sowas werde, wo ich nachmittags dann noch helfen kann in der Gärtnerei. Aber das wollte ich absolut nicht irgendwie. Durch das, dass ich relativ früh mit dem Problem Nationalsozialismus, Diktatur und so weiter in Berührung kam, weil mein Vater quasi kriegstraumatisiert war. Der war in Gefangenschaft gewesen und ständig hat man über diese Probleme diskutiert und ich habe dann auch viel gelesen. Da hatte ich irgendwie die Idee oder die Meinung oder das Gefühl, wie soll ich sagen, die Überzeugung, dass man gegen diese Sachen etwas tun muss, dass man für demokratische Erziehung was tun muss. Ja, und dann hat sich daraus die Idee entwickelt, dass ich Lehrerin werden möchte. Und es kam dann auch dazu und habe über viele Schwierigkeiten hinweg, über höhere Handelsschule, Wirtschaftsgymnasium und so weiter, das dann geschafft, Lehrerin zu werden, obwohl das eigentlich nicht so sehr im Interesse meines häuslichen Umfeldes war. Und habe dann den Beruf auch jetzt ausgeübt. Jetzt bin ich mittlerweile 71, habe 3 Kinder auch großgezogen, habe als Lebensgefährten einen griechischen Mitbürger gehabt, der leider sehr viel früher gestorben ist. Also der ist vor 20 Jahren gestorben. Da hatte ich noch als jüngstes die 9-jährige Tochter und habe dann also relativ komprimiert immer arbeiten müssen, dass ich Kinder und Beruf hintereinander gekriegt habe, dass ich das zusammen bewältigen konnte. Und letztes Jahr habe ich dann aus der Rente heraus noch eine Vorbereitungsklasse betreut.
Das heißt, bei Ihnen ist die Berufung tatsächlich auch aus der persönlichen Erfahrung entstanden. Richtig. Ich nenne es mal die Demokratiebildung, die Sie sich dann auf die Fahne geschrieben haben.
Ja, also die Überzeugung, das war so ein Konglomerat aus religiöser Überzeugung und aus politischer, sagen wir es mal so. Ich hatte damals einen Pfarrer, der hat mich auch sehr beeinflusst. Der hatte mit uns diese Konfirmationsvorbereitung gemacht und mit dem habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und eine Lehrerin, die auch alleinerziehend war, was ich schlussendlich dann auch wurde. Und ich war irgendwie immer schon recht früh jemand, der viel diskutiert hat mit Menschen. Und daraus ist dann die Überzeugung erwachsen, dass ich Lehrerin werden möchte und in meinen Möglichkeiten also was tun dafür, dass Menschen ein demokratisches Umfeld finden.
Die Berufung von Frau Reuchle. Vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben.
Ja, ich hoffe, dass es nicht zu überheblich jetzt klingt.
Nein, das tut es überhaupt nicht und es ist Klingt wirklich absolut nachvollziehbar, ja, wenn man auf Ihre Familiengeschichte dann blickt. Genau.
Ich möchte auch noch das mit meinem griechischen Umfeld mit reinbringen. Ich bin mittlerweile eigentlich fast so umgekehrt integriert ins griechische Umfeld. Mhm. Also für mich ist diese Problematik mit der Integration und so weiter ja sowas, was für mich ganz wichtig war. Also ich sehe da gar nicht das, dass wir als in Deutschland darauf hinarbeiten müssten, Menschen, die von außen kommen, zu integrieren, sondern wir haben da so viel dadurch an Bereicherung erfahren, dass es uns sehr viel gebracht hat.
Auf den Punkt, Frau Reuchle, nehmen wir gerne mit. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich muss an der Stelle einen Punkt machen, weil wir gleich am Ende der Sendung schon sind. Und ich möchte gerne Frau Elster noch einmal fragen, mit Blick auf Ihre berufliche Tätigkeit. Sie stehen seit Jahrzehnten auf der Bühne. Wie lange machen Sie das noch? Wie lange gehen Sie dieser Berufung jetzt noch nach?
Ja, also ich habe vor, dass noch, solange die Stimme trägt, ist natürlich noch auszuführen, vielleicht noch die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Mhm. Auch da ist eher eine Uferlosigkeit in mir, ist vielleicht auch, darauf nochmal zu kommen, vielleicht so ein Charakterpunkt, ja, wo man sagt, man ist seiner Sache treu und man dient der Sache. Also sowas habe ich schon stark in mir, aber ich arbeite auch pädagogisch, das wollte ich noch anfügen, auch mit Kindern. Und führe sie an die Musik heran, im Klavier beispielsweise. Ich sitze jeden Tag 4 Stunden am Klavier selber und lehre also auch sehr gerne. Und zum Beispiel den Patientenchor, den ich vorhin erwähnt habe, der Onkologie-Patientenchor einer Klinik in der Nähe von Köln, die haben sogar dann als Amateurinnen und Amateure alle gesagt, wir können nicht singen, das wird nichts. Und dann habe ich gesagt, das seht ihr schon. Und dann haben wir wöchentlich trainiert. Ich habe die Stücke umgeschrieben, so tief, dass die das dann auch schaffen konnten. Und dann sind wir sogar als Gruppe, diese Gruppe ist im WDR aufgetreten, sogar, also unglaubliche Erfolge wurden dann da zu Glücksmomenten für diese kleine Gruppe. Und das ist eigentlich so mein Auftrag, glaube ich, solange ich lebe, dass man durch Musik Glück bringt.
Auftrag und Berufung, sagt die Opern- und Konzertsängerin Annette Elster. Vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben und dass Sie uns von Ihrem Berufsleben oder aus Ihrem Berufsleben so viel berichtet haben. Jenseits von Karriere und Verdienst, wenn der Beruf Berufung ist. Das war unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Und unterm Strich kann man sicherlich festhalten, dass es sich wohl jeder wünscht, dass man einen Beruf findet, in dem man glücklich ist, gerne das macht, was man tut, in dem man also Berufung findet. Ob das eben Freude, Leidenschaft genannt wird oder Berufung. Es geht darum, dass letztendlich auch der Beruf uns etwas gibt, jenseits von Karriere und Verdienst. Ein bisschen poetischer hat das übrigens Hermann Hesse mal ausgedrückt. Wahrer Beruf für den Menschen ist nur, zu sich selbst zu kommen. Das war die Lebenszeit für heute hier im Deutschlandfunk. Ich danke ganz herzlich noch einmal Frau Elster und auch Claudia Harzer, Professorin für psychologische Diagnostik in Hamburg. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Sage Tschüss und bis bald.